Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Roman über diese Frau.
Zum Schluss wurde das Horst-Wessel-Lied gesungen und alle standen auf. Ich sah das gar nicht ein und blieb sitzen. Natürlich blieben auch alle Schülerinnen sitzen.
Das ist die Stimme der Großmutter von Alexa von Hennig Lange. Wir freuen uns jetzt, dass Alexa Hennig von Lange im Studio ist, eine der erfolgreichsten und produktivsten Schriftstellerinnen hierzulande. Mehr als 20 Bücher sind seit Ende der 1990er Jahre entstanden und jetzt gibt es einen neuen, umfangreichen Roman, Die karierten Mädchen. Guten Morgen, Frau von Hennig Lange, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, danke schön.
Bei diesem Buch hatten Sie beständig eine ganz reale Stimme im Ohr, und zwar diese.
Aber als ich nach Hause fuhr, siehe da, spürte mich der kleine Lehrer auf und er saß schon wieder in meinem Abteil. Wir haben uns dann ganz gut unterhalten. Er erzählte davon, dass er gerne Bücher lese und das war ganz schön.
Wer, Frau von Hennig Lange, lernt da wen kennen?
Ja, meine Großmutter, die 1908 geboren wurde, lernt da ihren späteren Ehemann, meinen Großvater Gustav, kennen.
Das waren jetzt 15 Sekunden aus vielen, vielen Stunden, die Sie sich angehört haben mit der Stimme Ihrer Großmutter. 130 Tonbandkassetten insgesamt hat Ihre Großmutter selbst aufgenommen mit dem Mikrofon in der Hand. Wann kam denn das Material in Ihre Hände?
Also von diesen Kassetten wusste ich tatsächlich schon sehr früh, wie viele es tatsächlich sind. Es sind sogar fast 150 Kassetten, davon, wie viele das sind, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber wenn wir früher meine Großmutter in ihrem norddeutschen Reihenhaus besucht haben, haben wir Kinder sie tatsächlich hin und wieder mit ihrem Handmikrofon in der Hand erzählen sehen. Was sie da genau erzählte, wussten wir natürlich auch nicht. Und
wie alt war sie da, als sie das besprochen hat?
Das fing, ich denke, Ende der 80er, Mitte der 80er Jahre an, dann bis zu ihrem Tod 1999, 98, Ende 98. Und von diesen Kassetten hat meine Mutter auch immer mal wieder gesprochen und uns Kindern auch ans Herz gelegt, sie sich einmal anzuhören. Doch es hat jetzt tatsächlich noch eine ganze Weile, bis ich 47 Jahre alt war, gedauert, bis ich mich überhaupt daran getraut habe, diese Kassetten anzuhören, weil meine Großmutter doch sehr stark auf mich als Kind gewirkt hat. Sie war sehr streng. Wenn wir sie besucht haben, hatte ich doch den Eindruck, dass so die kindliche Energie etwas gedrosselt werden sollte. Und da nochmal in dieses Gefühl der Drosselung zurückzugehen, davor bin ich zurückgeschreckt.
Aber in dieser kurzen Passage gerade hat man den Eindruck, als sei ihr ein junges Mädchen ganz aufgeregt. Wie war das für Sie, sich diese Kassetten dann doch anzuhören?
Genau, und das war diese unglaubliche Überraschung, als ich angefangen habe, in diese Kassetten zu hören, meiner Großmutter nochmal ganz anders zu begegnen. Also gerade wenn sie von ihrer Kindheit und Jugend in der Kaiserzeit erzählt, ist sie so fröhlich und so risikofreudig und mutig, dass ich ganz überrascht war, und das war am Ende auch der Grund, warum ich immer weiter gehört habe. Und doch je näher meine Großmutter eben der Zeit des Nationalsozialismus kommt in ihren Schilderungen, ändert sich ihre Stimme, sie wird sehr rigide, und dann während des Krieges in der Nachkriegszeit wird ihre Stimme eben noch mal ganz anders, sehr emotional, sehr weich, sehr zugänglich, sehr offen. Und das war sehr berührend, das anzuhören.
Ihre Großmutter hat in den 1930er Jahren ein Frauenbildungsheim in Oranienbaum geleitet. Mhm. Und genau das leitet auch Clara, die Hauptfigur in ihrem Roman, die aber eine dann doch selbstständig fiktive Geschichte bekommt, mit Toller, einem jüdischen Mädchen, das sie schon früher, noch vor der Nazizeit, unter ihre Fittiche genommen hat und wie ihr eigenes Kind aufzieht. Wie kam Toller ins Spiel, oder wie wurde denn aus dem Großmutter-Memoir ein Roman?
Ja, also einerseits habe ich mir diese Bänder von 1929 bis 1939 sehr genau angehört und habe mir die Schlüsselsituationen herausgenommen, um daraus einen dramaturgischen Bogen zu arbeiten und habe auch einerseits mich sehr an den Beschreibungen meiner Großmutter orientiert, um den Lesern und Leserinnen ein authentisches Gefühl zu vermitteln dieser Zeit, weil meine Großmutter eben sehr, sehr detailreich erzählt, vom Wetter bis zur Vegetation, von den Charakteren, vom Alltagsleben, von den Räumen. Und andererseits habe ich gemerkt, dass meine Großmutter, gerade als es eben zu einer nationalsozialistischen Regierung in Anhalt 1932 kommt, eben mehr und mehr ins Stocken gerät, was ihre Erzählungen anbelangt. Und ich gemerkt habe, dass sie bestimmte Dinge nicht miterzählt. Und die habe ich dann recherchiert und mit ihrer Geschichte verflochten. Und wir wissen alle, was eben diese Zeit des Nationalsozialismus für die Gesellschaft, für die Menschen, für die Menschlichkeit bedeutet hat, was für furchtbare Dinge passiert sind. Und toller, das kleine jüdische Waisenmädchen habe ich der Hauptfigur Clara an die Seite gestellt und sie symbolisiert ganz deutlich den Verlust der Unschuld und der Menschlichkeit in dieser Zeit.
Wir lernen Clara kennen, da ist sie noch einfache Erzieherin und dann macht sie ja wirklich eine Karriere. Ne? Sie steigt auf zu jener Leiterin des Frauenbildungsheims mit Toller als zunächst unhinterfragter Tochter, aber mit den Nazis wächst stetig die Gefahr, dass doch gefragt wird. Diese neue, andere Atmosphäre dieser Zeit, die können wir aber auch oder konnten Sie auch authentisch nachhören. Hören wir noch einmal die Großmutter selbst.
Natürlich mussten wir auch Versammlungen im Ort besuchen. Das gehörte damals dazu. Da erinnere ich mich, dass ich einmal mit meinen Schülerinnen da saß. Es sprachen vorne mehrere Redner, die eigentlich nichts Neues brachten. Hin und wieder hatte mal jemand einen Gedanken, von dem wir noch nichts gehört hatten. Aber besonders gut hat mir diese Veranstaltung nicht gefallen. Zum Schluss wurde das Horst-Wessel-Lied gesungen und alle standen auf. Ich sah das gar nicht ein und blieb sitzen. Natürlich blieben auch alle Schülerinnen sitzen. Das ist mir sehr übel vermerkt worden und man hat es mir noch eine ganze Weile nachgetragen.
Die Großmutter von Alexa Hennig von Lange. Sie haben diese Szene in Ihrem Buch integriert, aber dann doch literarisch verfremdet.
Ja, habe ich die literarisch verfremdet. Ich muss mich jetzt helfen Sie mir.
Also da kommt sozusagen schon der Eklat raus. Also sie bleibt natürlich, Clara bleibt natürlich auch sitzen im Bewusstsein mit Toller sozusagen, das ja, was hier erzählt wird. Es ist doch interessant, dass sie da, ihre Großmutter das so erzählt. Man könnte ja denken, ob sie ja doch Widerstände hatte, ob sie sogar eine widerständige Leiterin war. Wird das vielleicht auch deutlich?
Ja, das jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Naja, meine Großmutter erzählt das ja auf den Kassetten relativ neutral. Also ich erfahre als Hörerin oder auch als Enkelin erstmal nicht, wie ging es ihr in diesen Situationen, was empfand sie in dieser Zeit, in welchem Zwiespalt befand sie sich? Und um das für mich auch als Enkelin, vielleicht auch stellvertretend für viele Enkelinnen und Enkel nachvollziehbarer zu machen, habe ich diesen Roman geschrieben, weil ich mit der Hauptfigur Clara erfahren wollte, wie hat sich ein junges, auch an Literatur interessiertes, lebensfrohes Mädchen, die in dieser Zeit Entscheidungen treffen musste, Entscheidungen getroffen und wie hat sie dabei empfunden und wie können wir das heute noch mal nachempfinden und uns auch die Frage noch mal beantworten, womöglich, wie konnte es so weit kommen? Und im Roman zeige ich diesen Zwiespalt, in dem sich Clara in dieser Situation befindet, tatsächlich natürlich auch.
Also was wunderbar deutlich wird, ist einfach so diese Situation, wie man eigentlich ja zum Mitläufer, zur Mitläuferin wird, ohne es vielleicht innerlich zu wollen, aber natürlich sind die Zeiten so. Es wird bei Clara verschärft natürlich durch dieses im Verborgen zu rettende Kind. Ja, das weiß sie natürlich und da hat sie furchtbare Angst. Ich habe ja beim Lesen wirklich doll Angst gehabt um Toller. Ja. Weiß nicht, ob wir verraten dürfen, wie es ausgeht.
Das wird im nächsten Band verraten, okay, aber natürlich, wenn man die Geschichte kennt und wir kennen sie alle und jemand versucht, die Unschuld in diesem System zu beschützen und zu bewahren und dieses Kind am Ende doch weggibt, dann wissen wir doch vom Herzen her, was mit diesem Kind passiert.
In ihrem Roman wechseln sich die Kapitel über die Vergangenheit mit solchen über die Gegenwart der alten blinden Clara ab. Sie sitzt einsam in ihrem Reihenhaus und das größte Abenteuer ist dann mal ein Ausflug zum hinteren Ende des Gartens und den die Töchter ihr natürlich verbieten, weil sie stürzen könnte. Das ist fast zärtlich geschrieben, Frau von Hennig-Lange. Ich habe noch gedacht, haben Sie durch diese Beschäftigung jetzt mit Ihrer Großmutter, auch durch das Hören dieser vielen, vielen Stunden, jetzt doch ein neues Verhältnis zu ihr gewonnen? Also nicht mehr von dieser strengen, verschlossenen Frau, wie Sie als Kind erlebt haben?
Absolut, ja. Also ich habe meine Großmutter oder so, wie ich sie mir jetzt erschrieben habe, ja, die karierten Mädchen, ist ein Roman. Es ist Fiktion, inspiriert durch diese Kassetten meiner Großmutter. Gleichzeitig bin ich natürlich nochmal während des Schreibens in die Räume zurückgekehrt, die ich aus meiner Kindheit kannte, und bin meiner Großmutter tatsächlich noch einmal anders begegnet, weil ich verstehen konnte, wie eins zum anderen auch in ihrem Leben gekommen ist und ich großes Mitgefühl für diese Menschen gewonnen habe, die in dieser Zeit gelebt haben und welchem unglaublichen Leid diese Menschen ausgesetzt waren, die gleichzeitig versucht haben zu überleben.
Wir haben noch gar nicht aufgelöst, wer die karierten Mädchen sind.
Ja, die karierten Mädchen, das sind die Mädchen in dem Frauenbildungsheim, Anfang der 30er Jahre wurden mehrere Frauenbildungsheime eingerichtet von den Nationalsozialisten, von der nationalsozialistischen Regierung, um dort eben jungen Mädchen die nationalsozialistischen Werte näher zu bringen. Und deren Heimtracht waren eben karierte Dirndl, ein bisschen so im Berchtesgaden.
Look,
ja, und dieses Heim, eins dieser Heime oder mehrere dieser Heime hat eben meine Großmutter geleitet und
So. Sie haben schon angespielt, Frau von Hennig-Lange, dass es eine Fortsetzung gibt. Es soll sogar eine Trilogie werden. Also was werden wir denn in den nächsten Teilen lesen, an denen Sie wahrscheinlich schon arbeiten? Wieder auf der Grundlage des Tonbandmaterials?
Ja, also jetzt höre ich mir gerade die Tonbänder von 1939 bis 1949 an. Und es wird wieder um die Hauptfigur Clara gehen, die eben Toller, das kleine Mädchen weggegeben hat, das kleine jüdische Waisenmädchen, was inzwischen aber dann auch 12 Jahre alt war, weggegeben hat. Sie weiß nicht, was mit Toller passiert ist. Und gleichzeitig ist natürlich der Krieg ausgebrochen. Sie zieht sich aus dem Staatsdienst zurück und bekommt während des Krieges 4 Kinder und ihr Mann gerät in russische Gefangenschaft. Und wir erleben eine Frau, die in dieser Zeit, die für die Regierung tätig war, versucht, ihre Kinder durchzubringen.
Dann müssen Sie wiederkommen, wenn es soweit ist, okay?
Danke, ich danke Ihnen sehr.
Danke Ihnen zunächst für diesen Besuch. Alles Gute Ihnen und für den neuen Roman Die karierten Mädchen von Alexa Hennig von Lange. Im Dumont Verlag veröffentlicht mit 367 Seiten für 22 Euro. Deutschland von Kultur, wo wir Ihnen in diesem Sommer neue Klassiker präsentieren. Romane aus der Literatur nach 1945, die zu Meilensteinen wurden. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk veranstalten wir diese Reihe in beiden Programmen. Und heute stellt uns Jan Drees den Roman Irre vor von Reinhard Götz. Eine aggressive Punk-Abrechnung mit allem und jedem. Und Reinhard Götz wurde ja damit zu sowas wie ein Rockstar, wurde er gefeiert in den 1980er Jahren. Und das Buch, das machte schon Furore, als es noch gar nicht gedruckt war. Hören Sie mal.
Die
Dieser Roman ist untrennbar verbunden mit einem der folgenreichsten Happenings bundesrepublikanischer Nachkriegsliteratur, mit dem Auftritt seines Autors Reinhard Götz beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 1983. Der blond gefärbte Punk betritt die Bühne im österreichischen Klagenfurt und sofort ist ein Rumoren im Zuschauerraum. Die Ordner bitten um Ruhe, der Autor wolle lesen. Und dann liest der Autor, eröffnet seine hochliterarische Hasstirade subito. Es geht bei Götz' erstem Auftritt um Blödel, um Riesenscheiße, um bläde Sensibilität, um Künstlerhinrichtungen und um Popkultur.
Ich brauche keinen Frieden, weil ich habe den Krieg in mir. Am wenigsten brauche ich die Natur. Ich wohne doch in der Stadt, die wo eh viel schöner ist. Schaut euch lieber das Fernsehen an. Wir brauchen noch mehr Reize, noch viel mehr Werbung, Tempo, Autos, Modehedonismen, Pop und nochmal Pop. Wer vom mehr vom blauen Bock, mehr vom Hardcore-Schwachsinn, der Titel, Thesen, Temperamente und Akzente-Sendungen, das bringt uns allabendlich in beste Trinkerlaune.
Vor Publikum gibt es in Klagenfurt einen ersten Scheinwerferblick auf Götz' Debütroman Irre. Es ist kein 1:1 Ausschnitt, sondern eine Nebenhandlung um die Hauptfigur dieses Romans. Der idealistische Assistenzarzt und Punk Raspe versucht eben nicht, irre zu werden zwischen nervenaufreibendem Klinikalltag, psychotischen Patienten und hedonistischen Partynächten. Entlang der immer chaotischer durchdrehenden Story werden Phänomene bundesrepublikanischer Gegenwart verhandelt. Neue Deutsche Welle, Bioleck, die weiterhin spürbaren Folgen von Zweitem Weltkrieg und nationalsozialistischer Diktatur. Bin ich endlich frei? Ist endlich alles eines meine Arbeit? Fragt Assistenzarzt Raspe am Schluss des Buchs und paraphrasiert so den zynischen Satz: Arbeit macht frei. Götz verbindet an dieser Stelle den Überstunden-Ethos der 1980er Jahre mit der Vernichtungsmaschinerie in den Konzentrationslagern, wo, mit Ausnahme von Buchenwald, eben dieser Satz am Eingang angebracht war. In Klagenfurt liest sich Götz, dem Inhalt seines Textes angemessen, mehr und mehr in Rage, bevor er zu einem folgenreichen Schnitt ansetzt.
Ihr könnt's mein Hirn haben. Ich schneide ein Loch in meinen Kopf. In die Stirne schneide ich das Loch. Mit meinem Blut soll mir mein Hirn auslaufen. Ich brauche kein Hirn nicht mehr, weil es eine solche Folter ist in meinem Kopf. Ihr foltert's mich, ihr Schweine, derweil ich doch bloß eines wissen möchte, wo oben, wo unten ist und wie das Scheißleben geht. Wie geht das Scheißleben? Wenn es mir keiner sagt, dann muss ich es eben tun, das Schreien. Laut werde ich schreien, bis mir die Angst vergeht. Und ich schreie nichts Künstliches daher, sondern echte Schreie, die mir blutig bluten.
Götz nimmt eine Rasierklinge und schneidet sich tief in die Stirn. Blut tropft aufs Papier und symbolisiert eine der wichtigsten Differenzen literarischer Kommunikation. Schneidet sich Götz in die Stirn, weil auch im Text steht, ich schneide ein Loch in meinen Kopf, in die Stirne schneide ich das Loch? Oder wird andersherum die Sache klar, wird also im Text vom Blut gesprochen, weil Götz wusste, dass er sich in die Stirn schneiden wird? Beides ist möglich. Es bleibt die schillernde Differenz und hochaktuell wird nach wie vor gefragt, in welchem Austauschverhältnis Erlebtes und literarisch Dargestelltes zueinander stehen. Diese Frage macht Götz Irre zum Klassiker. Für den damaligen Bachmann-Preis-Juror Marcel Reichranitzky ist unmittelbar nach dieser furiosen Lesung jedenfalls klar:
Selten habe ich einen Text gehört, in dem so viel Leben wäre, so viel Erlebtes und auf spezifische Weise des Autors verarbeitetes Leben. Dieser Wutausbruch zeugt doch von einem, und dieser Wutausbruch ist nicht gemacht, das glaube ich nicht. Der Wutausbruch ist authentisch und erzeugt doch von einer ungeheuren Teilnahme an all dem, was sich bei uns abspielt. Haben wir es mit einer literarischen Leistung fraglich zu tun? Ich antworte ja.
Tja, selbst der alte Grande Marcel Reichranitzky war beeindruckt. Unsere Sommerreihe Neue Klassiker hier in der Lesart und im Deutschlandfunk heute der Roman Irre von Reinhard Götz. Im Surkamp Verlag gibt es eine Taschenbuchausgabe mit 330 Seiten für 10 Euro. Alle unsere modernen Klassiker finden Sie ab heute gesammelt zum Nachhören auf der DLF Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute mit einer ernsten Frage zu einem brennend aktuellen Thema, aber mit pfiffig lustigen Antworten. So jedenfalls verspricht es der Band Glauben Sie an die Wahrheit? Humorvolle Reportagen aus dem Reich der Verschwörungsmythen. Geschrieben von der französischen Autorin Doane Bouy, gezeichnet von Leslie Pleyer, einer Illustratorin ebenfalls aus Frankreich. Unsere Kritikerin ist Susanne Billig im Studio. An die Wahrheit, Frau Billig, ja, möchte man nicht glauben müssen, sondern sie sollte offensichtlich sein. Aber so einfach ist das nicht nach Doane Bouy und Leslie Pleyers Meinung, ne?
Nee, so einfach ist es leider nicht. Das zeigen die hier in dem Buch. Und das ist vor allem so, weil Verschwörungstheoretiker ja mit diesem Gestus des Aufklärens auftreten. Ja, wir sagen endlich die Wahrheit, bis dann niemand mehr genau weiß, ja, wo ist denn jetzt die Aufklärung und wo sind denn jetzt die Faktenverdrehungen? Und das macht es eben so unübersichtlich.
Welche Verschwörungswelten und Lügengebäude interessieren denn die Autorin in ihrem Buch? Trifft sie da eine Auswahl?
Ja, sie widmet sich vor allem den großen aktuellen Verschwörungserzählungen. Also da geht zum Beispiel los mit einem sehr ernsten Kapitel über die Kleinstadt Sandy Hook in den USA. Da hat es vor einigen Jahren einen der schwersten Amokläufe in der Geschichte der USA gegeben. 28 Tote an einer Grundschule. Und die trauernden Angehörigen werden seitdem wirklich rund um die Uhr mit anonymen Anrufen bombardiert, mit Spam-Mails. Gebt doch zu, dass ihr alle Schauspieler seid, ihr nehmt Geld dafür, ihr gebt das alles nur vor. Die sind natürlich völlig mit den Nerven am Ende. Und dahinter, das erzählt das Buch, stehen die sogenannten Truther. Das ist eine verschwörungstheoretische Bewegung, die die Echtheit von Katastrophen routinemäßig bestreitet. Das ist alles gelogen und warum wir Amerikaner sollen glauben, dass Schusswaffen gefährlich seien. Andere Theorien, die das Buch aufgreift, sind die Flache-Erde-Theorie oder Klimawandelskepsis, dann natürlich der angebliche Wahlbetrug, den Donald Trump beschwört, fanatische Impfgegner und QAnon natürlich.
Das sind die abgedrehtesten Gedankenwelten. Also im Fall von Sandy Hook finde ich das wirklich widerlich und empörend, ja, auf eine Weise. Aber trotzdem müsste es für die Zeichnerin Leslie Pleyer wahrscheinlich doch ein gefundenes Fressen gewesen sein, diese Wirrköpfe und Wirrungen und Irrungen zu zeichnen. Wie setzt ihr das denn in Comicbilder um?
Also als Graphic Novel funktioniert das Buch so, dass die Autorin Doane Bouy als Reporterin hier uns gezeichnet wird, die an die verschiedensten Orte fährt, weltweit, und dort sowohl Anhänger wie auch Opfer von Verschwörungstheorien interviewt oder auch Leute, die zum Beispiel Lügenbots programmieren. Sie geht da wirklich hin und spricht mit allen diesen Leuten. Das hat sie auch tatsächlich im echten Leben getan. Hier tut sie das als Comicfigur, die so ein bisschen aussieht wie Lucy von den Peanuts, so eine sehr energische Person. Die Illustrationen sind so Peanut-artig, betont einfach, mit wenigen Strichen skizziert die Zeichnerin hier so Persönlichkeiten, erzeugt viel Körperkomik. Also das ist überhaupt nicht düster theatralisch umgesetzt, könnte man ja vielleicht erwarten, sondern ganz reich an witzigen kleinen Details, wenn die flache Erde da so als Pizza übers Papier spaziert oder die Rasenreporterin sich nur noch die Haare rauft angesichts der verqueren Logik ihrer InterviewpartnerInnen. Aber dieser Humor bildet so einen ganz auffühlenden Kontrast, so ging mir das jedenfalls, angesichts der vielen ernsten Themen, die das Buch eben verhandelt und die wirklich gut recherchiert sind. Ich habe da viel gelernt, das ist bei allem Humor ein sehr ernstzunehmendes Buch.
Nun wäre, genau, also bei diesem abgedrehten Zeug möchte man natürlich nur lachen und es ist lächerlich, aber es ist auch tragisch. Erklärt uns das Buch denn eigentlich vielleicht auch so, wie es kommt, dass Menschen sich so völlig verstricken in Theorien, die aller Vernunft widersprechen?
Ja, es versucht es zu erklären. Manchmal bleibt es dann doch ein Geheimnis, gerade wenn die Leute so fanatisch auftreten. Was ich schön finde an dem Buch ist, dass es immer wieder Kapitel gibt, die eben so auf so Metaebenen springen. Also es gibt ein ganzes Kapitel zum Beispiel darum, wie Algorithmen das eigentlich machen, dass sowas wie Wut und Empörung und Lüge sich im Internet selbst verstärkt. Da trifft sie Programmierer, die das mal programmiert haben und die dann so als Whistleblower aus dem Nähkästchen plaudern. Oder sie besucht einen Ort in Osteuropa, wo praktisch die gesamte Bevölkerung davon lebt, Lügengeschichten aufzuschreiben und ins Internet einzuspeisen, weil sie herausgefunden haben, dass sie über die Werbeklicks sich besser ihre Existenz bestreiten können. Oder sie befasst sich dann eben auch damit, zurückkommt auf ihre Frage, warum wir auf Geschichten so angewiesen sind. Sie sagt, das ist ganz natürlich. Wir schaffen uns gemeinsame Narrative, um so einen Sinnzusammenhang zu erzeugen, in die wir die Zufälle der Welt einspeisen. Das hat auch immer ein fiktives Element. Element, aber diese Sehnsucht nach solchen Sinnzusammenhängen kann eben dazu führen, dass Leute Sinngewebe erzeugen, die praktisch aus nichts anderem als Lügen mehr bestehen.
Gibt es denn aber doch vielleicht auch in diesem Buch ein Fünkchen Hoffnung, also dass sich diese Lügenwolken auch vielleicht mal wieder eindampfen lassen, dass das irgendwie der ganze Spuk mal zerstiebt.
Also sie setzt sehr auf Aufklärung. Das ist ihre Hoffnung. In einer sehr schönen Passage, die mich persönlich auch gefreut hat, erklärt sie zum Beispiel, wie mühselig Qualitätsjournalismus ist. Ja? Wir ernsthaften Journalistinnen, Journalisten, was wir alles lesen müssen und verstehen müssen und wie viel wir recherchieren und uns absichern, dann werden wir kritisiert, kaum haben wir es veröffentlicht. Dem müssen wir uns auch stellen. Eine attraktive Lüge ins Internet zu setzen, ist so viel einfacher. Sie sagt, die Wahrheit gibt es im Prinzip nicht so sinngemäß am Ende, aber wir können uns bemühen, wahrhaftig zu sein. Wenn wir uns fortwährend darum bemühen, werden wir vielleicht weiser. Und darauf möchte sie Lust machen, auf diese Mühe des Wahrhaftigseins, und das macht sie richtig gut.
Glauben Sie an die Wahrheit? Die Comic-Reportagen über Verschwörungstheorien von Duan Bui und Leslie Plie. Jetzt auf Deutsch im Carlsen Verlag mit 176 Seiten für 22 Euro. Christiane Balzen hat übersetzt, Susanne Billig rezensiert. Danke Ihnen sehr. Unter www.deutschlandfunkkultur.de alles bequem nachzulesen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Astrid, Ende 40, ist verliebt in den Lebemann Paul. Und es tut ihr gut, einen so ganz anders gestrickten Menschen an ihrer Seite zu wissen. Im Film Was gewesen wäre, der morgen Abend auf Arte gezeigt wird.
Na, welches Zimmer haben wir?
Das frisch verliebte Paar gönnt sich nach 3 Monaten Beziehung ein Wochenende in Budapest. Doch es kommt anders als erwartet. Astrid trifft auf Julius, ihre große Liebe. Und mit dem Wiedersehen werden die Erinnerungen an ihre Jugendzeit in der DDR wach. Damals hatte sich Astrid gegen Julius entschieden, für ihre Karriere als Ärztin, für die Sicherheit. Julius dagegen für eine Flucht in den Westen.
Warum hast du mir das nicht erzählt?
Ist das so lange her? Wo soll man da anfangen mit Ende 40?
Was gewesen wäre, mit Christiane Paul und Ronald Zerfeld, nach dem gleichnamigen Roman von Gregor Sander. Zu sehen morgen Abend am Mittwoch um 20.15 Uhr auf Arte. An der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen liegt die Heimat von Wilhelm Busch. Der Maler und Schriftsteller wurde 1832 in Wiedensaal geboren. Buschs Geburtshaus, der Kolonialwarenladen seiner Eltern, Museum und das Dorf selbst offenbaren einen Kosmos, der die tragisch-komischen Geschichten des Einzelgängers beeinflusste. 1865 wird Busch als 35-Jähriger mit Max und Moritz zum Urvater des Comics. Ein Werk, das nicht zum Weichzeichner Biedermeier seiner Zeit passte. Schriftstellerin Elke Schmitter.
Alles in dieser Zeit ging ja in die Gegenrichtung und ging da rein zu sagen, wir versuchen möglichst auf eine dumpfe Art freundlich miteinander umzugehen und uns zu kultivieren. Und das war ein vollkommen anarchischer Ausbruch.
Wilhelm Busch Kosmos Wiedensaal und Umgebung. Weitere Informationen gibt es unter wilhelm-busch.de. Als die Mutter merkt, dass ihr Leben aus mehr bestehen könnte als aus dem Haushalt, gerät die Welt der Familie Ahrens ins Rutschen. In Der Sommer meiner Mutter lässt Autor Ulrich Wölk den 11-jährigen Sohn Tobias die bröckelnde Fassade der Ahrens erschaffen auf dem Fundament Wirtschaftswunder BRD beschreiben.
Immer wieder verließ ich die Umkleidekabine, um mich in einem der großen Spiegel zu betrachten. Einmal fiel mein Blick dabei auf meine Mutter. Sie stand ein paar Meter von mir entfernt vor einem Regal und dachte über irgendetwas nach. Ich fragte mich, worüber, denn die Hosen dort waren für mich zu groß. Schließlich zog sie eine Jeans aus dem Stapel und kam auf mich zu. »Was meinst du?«, sagte sie. »Ich könnte ja auch einmal eine ausprobieren.«
Der Sommer meiner Mutter, eine Mentalitätsgeschichte der alten BRD im Jahr 1969. Ulrich Wölk liest aus seinem Buch Morgenabend auf dem Lesesommer Steinhorst.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Du, wie sieht's denn mit deinen poetischen Fähigkeiten aus?
Was?
Wie sieht's denn mit deinen poetischen Fähigkeiten aus?
Wie es mit meinen poetischen Fähigkeiten aussieht?
Ja, mit deinen poetischen Fähigkeiten. Wie sieht's denn mit deinen poetischen Fähigkeiten aus?
Wie sieht's mit meinen poetischen Fähigkeiten aus? Hm. Da müsste ich jetzt mal kurz nachdenken.
Gut. Dann warte ich einen Moment.
Durch den Strumpf durch, sprach der Räuber, gib mir 1000 Scheine. Durch das Glas durch, sprach der Bankmann, großer oder kleiner.
Und nun wollen wir noch einer tollen Frau zum Geburtstag gratulieren, nämlich Isabel Allende, der erfolgreichsten lebenden Schriftstellerin aus ganz Lateinamerika. Ihre Bücher haben weltweit eine Auflage von 73 Millionen Exemplaren. Und genau vor 40 Jahren, 1982, begann ihr Ruhm mit dem Geisterhaus. Momentan steht der jüngste Roman Violetta auf den Bestsellerlisten. Heute wird Isabel Allende 80 Jahre alt. Mittlerweile lebt sie in Kalifornien und Tobias Wenzel blickt auf dieses bewegte Leben und ein großartiges literarisches Werk.
In ihrem Buch »Was wir Frauen wollen« von 2021 behauptet Isabel Allende, sie habe von einer Nacht mit dem spanischen Schauspieler Antonio Banderas geträumt. Wirklich?
Naja, da war ich noch etwas jünger. Jetzt denke ich bei Antonio Banderas, er könnte mein Enkelkind sein. Er ist also nicht mehr Teil meiner Fantasien, aber früher war er das, viele Jahre lang.
Als Journalist muss man aufpassen, bei der chilenischen Autorin nicht die gebotene Distanz zu verlieren. Denn sie antwortet so emotional und ehrlich, dass man leicht glaubt, mit einer guten Freundin zu sprechen. Mit Allende kann man über alles reden, auch ihre schwierige Kindheit.
Meine früheste Kindheitserinnerung ist wohl die an das Haus meines Großvaters. Es war ein düsteres, hässliches, großes, kaltes Haus mit seltsamen Menschen. Eine Kindheit wie von Ingmar Bergman, perfekt, um Schriftsteller zu werden.
In den 40ern wuchs Isabel Allende in diesem Haus in Santiago de Chile auf. Ihre Mutter war vom Ehemann verlassen worden und musste mit 3 kleinen Kindern, mittellos und ohne Ausbildung, ins Elternhaus zurückkehren. Die Benachteiligung ihrer Mutter als Frau ließ Isabel Allende schon als Mädchen feministisch denken. Unzählige Male stritt sie mit ihrem patriarchalischen Großvater, der Frauen für minderwertig hielt. 1967 gründete Allende mit anderen Frauen eine feministische Zeitschrift und schrieb über Tabuthemen im damaligen Chile wie Abtreibung und Gewalt gegen Frauen. Allerdings dichtete Allende bei Interviews einiges dazu.
In der Revista me encargaban a mí los reportajes.
Deshalb wurde ich von der Zeitschrift beauftragt, solche Reportagen zu schreiben, die viel Fantasie verlangten, in denen ich humorvoll sein und etwas übertreiben durfte. Aber seriöse Interviews hat mich die Redaktion nicht mehr machen lassen, denn das endete immer damit, dass ich schrieb, was der Interviewpartner gar nicht gesagt hatte.
1973 putschte das Militär in Chile. Der demokratisch gewählte Präsident Salvador Allende, ein Cousin von Isabel Allendes Vater, wurde dabei getötet. Der Beginn der Diktatur. Isabel Allende hoffte erst noch auf eine Wende zum Guten. Wieder stritt sie mit ihrem Großvater.
Als er gesehen hat, wie ich Menschen in meinem Haus versteckt, Informationen ins Ausland geschmuggelt habe und Risiken eingegangen bin, war er entsetzt. Da kam wieder der Macho in ihm hoch. Ich erinnere mich, wie er mich an den Armen gepackt, geschüttelt und mir gesagt hat, das ist nicht dein Problem und du bleibst in deinem Haus und hältst den Mund. Hast du gehört?
In Allendes Welterfolg, dem Roman Das Geisterhaus, erkennt man unschwer ihren realen Großvater in der Figur des Esteban Trueba. Das Buch schrieb sie im Exil in Venezuela. Ein Werk des magischen Realismus, in dem eine Hauptfigur nur Kraft ihrer Gedanken die Tasten eines Klaviers anschlägt und mit Geistern kommuniziert. In Allendes Büchern wirkt hier und da eine Metapher zu kitschig oder eine Figur zu klischeehaft. Aber wie ihr Kollege Roberto Bolaño zu behaupten, Allende sei keine Schriftstellerin, sondern nur eine Schreiberin, ist eine Frechheit. Denn die fantasievolle Autorin ist eine Meisterin darin, generationsübergreifende Geschichten und starke Frauenfiguren zu entwerfen. Sie hat mit dem Buch Paula herzzerreißend den Tod ihrer Tochter verarbeitet und mit Mein erfundenes Land eine berührende Hommage auf Chile verfasst. Allende schreibt empathisch und mit einnehmendem Humor. Der kommt sogar auf, als sie erzählt, wie sie mit einem befreundeten Piloten beschloss, sich eines Tages, bevor sie abhängige Alte würden, das Leben zu nehmen.
La idea era lanzarse a volar por el océano.
Unser Plan war, mit seinem Flugzeug über den Pazifik zu fliegen, bis uns der Treibstoff ausgeht und keine Rückkehr mehr möglich ist. Das wäre ein romantisches Ende geworden. Aber als er über 80 war, haben sie ihm die Fluglizenz entzogen. Da musste er sein Flugzeug verkaufen. Unser Plan ging also nicht auf.
Bisher genießt Isabel Allende aber noch ihr Leben in Kalifornien. Mit 77 hat sie ein drittes Mal geheiratet und kann vom Schreiben nicht lassen. Die Diktatur habe sie zur Schriftstellerin gemacht, sagt sie, und das Haus ihres Großvaters, in dem ein Onkel seine riesige Büchersammlung untergebracht hatte, zur Leserin.
Damals hatten wir noch keinen Fernseher. Nie hat mich jemand mit ins Kino genommen. Ich hatte keine solchen Vergnügungen. Ich bin nach der Schule in dieses düstere Haus zurückgekehrt, in dem man nur eins machen konnte: lesen.
Isabel Allende, zum 80. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch auch von uns im Deutschlandfunk Kultur.